Philipp.
Oh, da muss ich ja direkt mich kaputt lachen. Die Antonia hat kurz bevor wir auf den Aufnahmeknopf gedrückt haben, einen schönen Witz gemacht. Der bleibt unter uns jetzt. Na hallo, herzliche Grüße nach Köln. Wie ist die Lage?
Gut, gut. Ich arbeite viel und heute hatten wir einen wunderschönen Morgen. Ich war schon spazieren mit den Hühnchen. Ich sage Hühnchen, weil mit meinem Hund und dem Hund meiner Mutter. Und es war so schön und ich habe Stare gehört. Da sind jetzt viele unterwegs, gerade hier im Kölner Stadtwald. Ich denke, das sind auch diejenigen, die hier überwintern. Und ich habe gestern, habe ich dir ja ganz aufgeregt geschickt, Sommergoldhähnchen gesehen.
So schön.
So süß. Und ich habe sie gehört erstmal und guckte hoch und dachte, nee, was ist denn da? Da habe ich schon gedacht, das sind doch Wintergoldhähnchen. Und dann hast du geschrieben, not. Aber da war ich so aufgeregt und habe sie aufgenommen. Und das war ein tolles Erlebnis. Und dann heute, um es zu Ende zu bringen, komme ich vom Spaziergang und wirklich, es sind leider die kleinsten und feinsten und sie werden es auch immer bleiben, saß eine...
Die allerkleinsten.
Nee, wirklich. Und eigentlich muss, aber das bleibt auch, das erzähle ich dir mal in Ruhe, aber wir müssen eigentlich was machen. Jetzt habe ich es schon angeteasert.
Das, was ich jetzt sage, bleibt unter uns.
Was ich jetzt sage. Nein, aber wirklich, dann saß das kleinste und feinste Rotkehlchen vor unserem Haus, vor der Tür, und guckte mich an, aufgeplustert, ist auch nicht weggeflogen. Und ich habe mit ihm geredet oder ihr, ich weiß es nicht, und habe gesagt, was ist denn da los? Und es ist so süß. Und ich glaube, es ist ein Vogel, der war auch letzten Herbst da. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Vogel, der jetzt nur auf Reisen sozusagen hier einen Stopp macht und dann weiterziehen wird. Weil der war letztes Jahr schon da und dann war er auf einmal weg. Aber vielleicht auch nicht. Wir haben viele Rotkehlchen, wie du weißt. Und da habe ich mich so gefreut. Mhm. Also ich hatte einen schönen Morgen. Und du?
Ach, wie schön. Man darf aber auch ruhig immer glauben, dass es dasselbe ist, finde ich. Mhm. Das ist diese Beziehung, die man aufbaut zu einem Vogel, machen ja ganz viele. Bei der Ringeltaube hatten wir auch schon, dass die Leute sie dann plötzlich Rita nennen. Und seit 15 Jahren kommt Rita immer sonntags um 11. Und
seit 30. Finde das...
seit 30 Jahren und es ist natürlich dieselbe. Ich finde das ganz wichtig.
Ja.
Wirklich. Und das darf man ruhig machen, weil so hat man, nur so öffnet man sein Herz und beginnt das zu lieben. So richtig.
Absolut.
Also aus tiefstem Herzen. Und das finde ich auch okay. Bei mir kommen ja auch seit Jahren dieselben Schwalben wieder. Alle. Und ist auch ganz wichtig.
Ja.
Finde ich okay. Und bei unserer letzten Lesung in Osnabrück zum Beispiel, da hatten wir ja auch gefragt, was ist euer Lieblingsvogel? Und das fand ich super. Und da hat zum Beispiel jemand im Publikum auch das Rotkehlchen gesagt. Und warum? Mit der Begründung, weil es mir immer beim Gärtnern zuguckt, weil es da immer so sitzt.
Ja.
Und das ist natürlich das Schönste. Es ist das Allerschönste. Mic drop, wir können jetzt auch aufhören. Also da kommt wirklich nichts, ich glaube fast nichts kommt da dran.
Nein. Und das, ich muss auch nochmal sagen, und das sagen wir ja auch jede Folge eigentlich, aber je mehr so ein Tier, je mehr Bewusstsein man hat, je mehr man das Tier sieht und auch wiedererkennt, desto schöner ist es natürlich. Und deswegen stimme ich natürlich zu, dieses Rotkehlchen ist natürlich seit Jahrzehnten hier auf der Aachener Straße unterwegs.
So. Genau, es ist schon völlig gezeichnet.
Es ist einfach ein Grufti. Ein altes Rotkehlchen Grufti hängt hier ab. Aber genau. So, jetzt erzähl mal, was hast du denn heute schon gesehen? Ich möchte einen ganz klaren Morgenreport von dir.
Okay, also einen klaren Morgenreport. Mhm. Ich muss ganz kurz nachdenken, was ich heute... Ich habe viele Elstern gesehen, das fällt mir als erstes ein. Und da sagen ja auch immer alle Leute, die Elstern werden so häufig, die werden immer mehr und so. Da möchte ich kurz, also weil die ja dann immer auch der nächste Satz, den kenne ich ja schon, und die fressen die ganzen Singvögel und so.
Ja, ja.
Ich möchte da kurz was zu sagen, ganz kurz, wenn ich hier kurz darf. die Elstern werden tatsächlich nicht häufiger, da gibt es auch übrigens 1000 Statistiken und Zahlen zu, aber super spannend, die Elster ist vor nicht wenigen Jahren noch ein Waldvogel gewesen und im Wald findet sie eigentlich gar nicht mehr das, was sie so braucht, und hat sich dann entschlossen, wie andere Vögel auch, sich den Menschen anzuschließen. Das ist Grund 1, dass sozusagen in unseren Siedlungen mehr Elstern sind. Und Grund 2 ist, im Winter kommen ganz, ganz viele Gäste aus dem Norden und Osten Europas dazu. Mhm. Und ich wohne ja hier im Osten. Und dann hat man den Eindruck, dass diese Rabenvögel überall sind. Es sind auch ganz viele Eichelhäher hier, finde ich total toll gerade. Eichelhäher sagen auch alle, oder der Eichelpeter, wie wir ja sagen, da sagen ja auch alle immer, das ist ein schöner Vogel, finde ich total spannend. Ne? Der ist immer der Good Cop und die Elster ist immer der Bad Cop. Interessant, oder? Ist dir das auch schon mal aufgefallen?
Ja, natürlich.
Dabei ist der Eichelhäher auch ein ganz schöner Bad Cop.
Ja, das ist doch das Gleiche mit Hunden. Der schwarze Hund ist der Bad Cop und der helle Hund ist immer der Good Cop. Das sind, ne?
Ist so. Genau, also es ist tatsächlich gerade typisch November, die Vögel, die man als erstes sieht und viel sieht, muss ich sagen, sind nicht die kleinsten und feinsten wie bei dir, sondern bei mir sind es viele Rabenvögel, was ich aber auch schön finde und es ist auch passend, also dass die aus dem Osten jetzt zuwandern, ganz viele Saatkrähen, das sind ja die mit dem nackten Schnabel, der Name sagt es schon, auch auf den Äckern dann immer sitzen. Und da steht ja ein Zitat in unserem aktuellen Buch, übrigens ist mir aufgefallen, da geht es in dem Kapitel darum, wie die Menschen eigentlich durch Sprichwörter und auch durch Lieder und durch Kultur eigentlich schon immer mit den Vögeln in Verbindung standen. Und da steht dass die Bauernregel drin, halten die Krähen Konzilium, dann sieh nach Feuerholz dich um.
Ah ja.
Das heißt, es wird kalt. Und wenn ich mal auf den Tacho gucke, wenn ich mal auf den Tacho gucke, dann sind fürs Wochenende minus 5 Grad angesagt.
Wirklich?
Wollte ich nur mal sagen, ja, die Bauern haben schon gewusst, was sie sagen. Mhm. Wenn überall die Krähen auf dem Acker sitzen, dann muss man einheizen.
Ja.
Ich finde das schön. Ich mag das immer, wenn man da irgendwie diese Parallele sieht. Und auch das ist ja ähnlich wie der Gesang im Frühjahr, wo wir immer sagen, das gibt einem Halt, das gibt einem Freude, weil es wiederkehrend ist bei der, wie kompliziert die Welt auch erscheinen mag. So ist das ja im Herbst auch. Und das hatte ich vergessen, wenn man im September, Oktober die Kraniche hat und die Wildgänse, dann kommen jetzt tatsächlich die ganzen Rabenvögel. Und die sitzen oft auch zusammen, Dohlen, Kolkraben, alle zusammen auf dem Acker.
Ja. Ach Mann.
Das ist mein Morgenreport. Und ansonsten bin ich heute ein bisschen blind durch die Gegend gefahren. Ich hatte heute Morgen schon Ergotherapie mit meiner Hand. Ich hatte ja eine Verletzung oder im Sommer eine Verletzung an der Hand und bin da noch, es geht alles in die richtige Richtung, aber war heute Morgen ein bisschen in so Terminen schon und da habe ich noch gar nicht so richtig auf die Vögel geachtet, außer auf die Krähen.
Ja, umso besser. Umso besser, dass wir jetzt reden. Und zwar wollen wir ja auch einen Vogel jetzt besprechen, den ich persönlich noch nicht gesehen habe, den Löffler. Hast du ihn denn schon mal gesehen?
Ja, und zwar, wie so vieles in meiner späten Kindheit oder in meiner frühen Jugendlichkeit, keine Ahnung, als ich also recht viel unterwegs war und bei mir in Niedersachsen auf den Inseln gibt es nämlich Brutkolonien. Ach. Und auch auf den nordfriesischen Inseln gibt es die ersten Brutkolonien. Und in Holland. Und ich habe mal eine Kolonie auf einer dieser ostfriesischen Inseln besucht und weiß nicht mehr auf welcher. Da war ich im Urlaub und da habe ich dann gehört, dass es dort eine Kolonie gibt und da bin ich dann hin. Aber da war ich so 12 oder so. Mhm. Und genau, das ist nämlich typisch für den Löffler. Das ist ja, der gehört ja auch zu den Reihern oder ich glaube sogar zu den Ibissen, oder?
Mhm. Aber
Und genau, dass er eben in Kolonien brütet, genau.
Und sag mal, ist da irgendwas stecken, irgendwas, was dich besonders beeindruckt hat, als du das gesehen hast oder den Vogel gesehen hast? Weil ich würde den tierisch gern mal sehen, live.
Also ich muss sagen, was mich damals beeindruckt hat, war vor allem, dass es eine Vogelart ist, die, das wusste ich, die noch nicht lange in Mitteleuropa vorkommt. Mhm. Die also eigentlich auch in südlicheren Gefilden, wie viele Reiher und wie gesagt Ibisse verbindet man ja auch irgendwie eher mit Nordafrika und so, die sozusagen auf dem Vormarsch sind, wahrscheinlich durch klimatische Veränderungen auch. Und in Holland gibt es größere Kolonien und dann sind sie in den 90er Jahren, ich glaube 1995 gab es die ersten Brutnachweise, sozusagen auf die deutschen Inseln rübergekommen. Und das hat mich fasziniert erstmal, weil es damals einfach ich wusste, es ist eine seltene Art, ist immer noch keine alltägliche Vogelart. Und wenn man sich den genau anguckt mit einem sehr guten Fernglas zur Brutzeit. Wir müssen über das Aussehen sprechen.
Ja, super krass.
Es ist natürlich. Er hat Haare.
Ja, er hat Haare. Hast du das gesehen? Ja, er hat so viel Haare wie wir. Ungefähr.
Naja, wie ich inzwischen. Nee. Vorne relativ schütter.
Ja. Nee, er hat.
Und dann.
Ja. Er hat dann so, ja. Und so eine lange Matte hinten. Eigentlich hat er einen Fukuhila.
Dünne Fussel hinten. Und das ist natürlich dieses Aussehen zur Brutzeit, wie bei allen Vögeln, die wir ja alle lieben. Aber da muss man schon sagen, natürlich dieses rein weiße Gefieder, was an der Brust ja so ein, ich würde sagen, es ist
gelblich.
Vanille.
Ja, gelblich.
Bitte?
Gelblich.
Ich sag, es ist Vanille. Ja. Oder wie meine Oma gesagt hat, Vanille.
Als sie den Avocado gegessen hat.
Genau, ja. Die Avocado. Ja. Nach den Gnocchi.
Nach den und den Espresso.
Ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass meine Oma in dem Leben keine Avocado gegessen hat und auch keine Gnocchi. Mhm.
Gnocchis.
Aber ich glaube, es... Genau. Wir schweifen ab. Ja. Sehr komisch. Ich glaube, dieses Vanille oder wie hast du es genannt?
Gelb.
Ja gut, dann eben gelb. Und die Schnabelspitze ist ja auch gelb.
Ja.
Und die Federchen hinten, diese kleinen, feinen Fusselhärchen, die sind ja auch so gelb.
Ja.
Und das hat mich, als ich ihn live gesehen habe, fasziniert. Mhm. Und natürlich auch, wenn ich mir jetzt in der Vorbereitung dieser Folge Bilder angeguckt habe, es ist schon ein sehr, sehr schöner Vogel.
Außergewöhnlicher Vogel, genau. Ja. Also natürlich besonders durch den Schnabel, ne? Der sieht ja aus wie, also von der Textur wie so ein.
Wie heißt der Vogel nochmal?
Löffler?
Wie sieht der Schnabel aus?
Wie? Nein! Jetzt hör doch mal auf. Er sieht aus natürlich wie ein Löffel, ja klar, aber von der Form her, aber von der Struktur sieht der so ein bisschen aus wie so ein Krokodilsleder, wenn man auf den Schnabel guckt. Und ist ein super schöner, toller Vogel. Und deshalb fand ich es auch so interessant, wie du den fandest, weil der wirkt jetzt erstmal, ich habe jetzt natürlich auch nachgelesen, dass der etwas kleiner ist als ein Silberreiher, aber er wirkt so groß, finde ich. Also von den Bildern, die ich sehe.
Diese Schnabelform macht es vielleicht auch, weil der Schnabel wird ja, Spaß beiseite, er wird ja nach vorne hin nochmal so breit.
Ja.
Und das ist natürlich schon auch jetzt aus so Evolutionssicht, finde ich das ja immer krass, wenn so wie die Kreuzschnäbel, die sich von Fichtensamen ernähren und deswegen ist der Schnabel über Kreuz, wenn man also ablesen kann, dass er wofür er das braucht, das finde ich immer super spannend. Und das stimmt, es macht ihn größer. Ich glaube, dass der Schnabel auch im Verhältnis zum Körper ganz schön lang ist, wenn ich mir das so angucke.
Ja, ich glaube auch.
Also
ich weiß jetzt nicht, wie lang, aber er wirkt sehr lang. Er ist auf jeden Fall so lang wie der Hals, der auch sehr lang ist. Also es ist...
Genau.
Ja.
Aber selbst wenn man sich mal einen Graureiher, also der klassische Graureiher, der häufigste ist, den, glaube ich, alle vor Augen haben, wenn man sich den mal anguckt, ist der Schnabel am Ende gar nicht so mega lang. Mhm. Also der ist schon lang, natürlich, aber nicht so wie beim Löffler. Und dann können wir ja mal kurz sagen, warum. Also warum braucht er diesen Schnabel? Was macht er den ganzen Tag?
Ja, also er seit sozusagen. Ich habe mir das auch nochmal angeguckt, wie das genau aussieht. Es ist wirklich tatsächlich ein Hin und Her mit dem Kopf durch dieses seichte Wasser und versucht also dadurch, fand ich auch super interessant, durch so Sensoren am Schnabel eben die Tiere sozusagen auszuwählen, die er dann frisst, oder seien es jetzt Schneckchen oder kleine Fische oder irgendwelche, weiß ich nicht, Frösche. Also super interessant, und dieses Sein ist ja auch das, was diese Schnabelform dann sozusagen bringt. Oder andersrum, die Schnabelform verleitet zum Sein sozusagen. Super interessant, also kannte ich so auch noch nicht. Gibt es das bei anderen Vögeln?
Das weiß ich auch nicht genau. Mir war auf jeden Fall, also klar, Flamingos machen so ähnliche Sachen. Ne, die sind ja auch immer, die haben ja eine andere Schnabelform, die aber auch angepasst ist auf dieses Seien und diese kleinen Krebschen, diese Mini-Krebschen rauszufiltern eigentlich. Das schon. Aber dieses Hin und Her, was charakteristisch ist für die Nahrungssuche, wie du das beschrieben hast, wie so ein Goldwäscher
mit so einem super interessant
Das kenne ich auch nur vom Löffler. Und was ich auch recherchiert habe, mir war also klar, dass dieser Vogel den Schnabel zur Nahrungssuche so einsetzt, aber dass der Schnabel so hochsensibel ist und eine, dass die quasi, dass da so Tastkörperchen dran sind. Mhm. Das wusste ich nicht. Und es ist wohl so, dass er elektrische und mechanische Reize von möglichen Beutetieren dadurch registriert wird. Und dann weiß er Bescheid. Mhm. Also es ist total krass, dass dieser Schnabel so, der ja eigentlich, ja, ich dachte bei den meisten Vögeln einfach nur dafür da ist, eine Nuss zu knacken oder und einen Wurm zu picken, dass der in dem Fall super wichtig und sensibel ist. Das wusste ich nicht.
Ja, und so, also richtige Tastorgane. Ein Tastorgan,
genau, also super interessant. Ich wusste nicht, dass das überhaupt geht bei Vögeln, dass das so anatomisch möglich ist. Mhm. Also finde ich sehr faszinierend.
Ja, ich auch. Faszinierendes Verhalten.
Deswegen übrigens habe ich gesehen, wenn man mal in die Kulturgeschichte geht, ganz kurz, dass er tatsächlich auch als Glücksbringer für Fischer in Texten auftaucht, in ostasiatischen Texten, weil sie eben durch sein Verhalten, wo viele Löffler im Brackwasser oder wo auch immer entlang gingen und sozusagen auffällig immer dieses Verhalten, dieses Seien an den Tag gelegt haben, dadurch haben die Fischer natürlich gesehen, wo viele Fische sind, möglicherweise. Und deswegen wurde er dafür ein Symbol für, ja, also ein Glücksbringer sozusagen. Also ein interessant, dass das ein Glücksbringer war und nicht ein Konkurrent. Aber das war wahrscheinlich vor sehr langer Zeit, weil heutzutage wäre ja wieder jeder Vogel, der auch Fische fängt, ein Konkurrent. Also da haben wir ja in der Kormoran-Folge drüber geredet und so weiter.
Ja, genau. Also das ist...
Genau, das fand ich ganz schön.
Ja, das ist, wenn der Löffler den Löffel abgibt, ist mir gerade noch eingefallen. Wollte ich einfach mal hier so reinwerfen. Findest du das nicht lustig? Gott, schlimm. Da bin ich dann hängen geblieben als Vollidiot eben, bei deinem, was du gesagt hast. So, sorry.
Ja, genau.
Ja, nicht schlimm. Da bin ich da, ja. Der Löffler gibt den Löffel ab, musste ich ein bisschen lachen gerade eben.
Ja, aber er gibt den, ich verstehe nicht, er gibt den doch nicht ab.
Nein, gibt er nicht. Deswegen. Es hast du auch gar nicht gesagt. Das ist in meinem Kopf so entstanden, dieses, ja. Manchmal passiert sowas, Philipp, was soll ich dir sagen?
Das ist nicht schlimm, wir kennen uns ja jetzt auch schon viele Jahre.
Und du denkst sowieso, nicht, die spinnt doch, die
Alte. Nimm's mir nicht übel. Nimm's mir nicht übel, wenn ich da jetzt mal nicht gelacht habe. So.
Nein, weil du gedacht hast, was ist los? Gott. Naja, gut, okay, aber komm, jetzt machen wir weiter. Es geht ja auch ein bisschen um das Zugverhalten, das finde ich noch sehr interessant. Das macht ja auch.
Erzähl mal.
Naja, was heißt erzählen? Das ist eben, ich dachte zum Beispiel, als ich angefangen habe zu recherchieren zu diesem Vogel, den ich ja noch nicht gesehen habe, ja, den wird es wahrscheinlich in Deutschland auch überhaupt nicht geben. Was ich ja dann gelesen habe, was du ja auch eben gesagt hast, dass das nicht stimmt, den gibt es in Deutschland, was ich natürlich faszinierend finde. Da denke ich auch wirklich, da muss ich mal hinreisen und mir den Vogel angucken. Aber dann dachte ich, wenn man sich die Fotos ansieht, sieht der Vogel ja schon sehr exotisch aus mit dem Schopf hinten, mit diesem Schnabel, und habe mich dann natürlich auch gefragt, wo zieht der denn hin? Und habe das nachgelesen und dachte, warte mal, Senegal, das sind ja auch dann wieder tierische Strecken, die der Vogel hinter sich bringen muss. Ne? Das ist krass.
Ja, auf jeden Fall.
Also
finde ich auch krass. Super spannend, dass er sich dann ausgerechnet dann doch gerade in Deutschland ausbreitet. Ja. Ja, aber muss offenbar funktionieren. Die machen, also Vögel machen das ja nicht aus Spaß. Die wissen schon, was gut für sie ist. Ich finde es interessant, dass er tatsächlich fast nur auf den Inseln vorkommt. Mhm. Hast du das auch gelesen?
Nee.
Genau, dann erzähle ich da kurz was dazu. Weil auf den Inseln sind sie geschützt vor Prädatoren. Also es gibt ganz viele, auch kleinere Inseln in der Nordsee, auch so Vogelinseln natürlich, die sind auch größtenteils im Nationalpark, im Wattenmeer. Und da gibt es eben keine Füchse und keine Waschbären und so weiter. Mhm. Und das ist natürlich ganz klug, dass er da sozusagen diese Inseln besiedelt und gerne in der Nähe von Großmöwen.
Ja, das war gelesen, ja, super interessant. Ja.
Weil die so Schutz geben, weil die natürlich sehr aufmerksam sind. Und wenn dann doch irgendjemand kommt, und das mag ich ja auch immer, wenn verschiedene Vogelarten, die eigentlich miteinander nichts zu tun haben, sich dann irgendwie doch verbünden. Mhm. Das finde ich auch immer schön.
Mhm. Aber sie essen auch die Jungen von den Möwen, oder?
Ups. Mhm.
Ist ja auch okay. Ist ja auch okay, aber also ihre Jungen sind nicht in Gefahr von den Möwen, aber ich glaube andersrum haben sie auch ein bisschen was davon, in der Nähe von den Möwen zu sich anzusiedeln. Also Eier, Küken okay. und sowas, ne? Aber interessant. Ja,
das werden die Möwen dann nicht so lustig finden.
Ja, werden die nicht so lustig finden. Und weißt du, was ich apropos Junge auch noch gesehen habe, dass die jungen Löffler noch nicht diese Schnabelform haben. Das heißt, sie entwickelt sich dann durch das, ne? Also es gibt Fotos von jungen Löfflern, die haben eigentlich einen spitzen Schnabel. Das heißt also, diese Löffelform muss dann irgendwann mit dem Heranwachsen kommen. Was ich auch interessant finde.
Wahrscheinlich brauchen sie am Anfang einfach auch diese, natürlich, ne, die Technik brauchen sie nicht, sie werden ja gefüttert, aber interessant, dass sich das dann erst ausbildet. Ich möchte noch eine traurige Sache sagen, und zwar eigentlich ist der Vogel auch auf dem Balkan und so ein häufiger Brutvogel gewesen in den ganzen Deltas. Also auch Donaudelta, Wolga-Delta und so weiter. Das sind ja alles riesige Deltas von eigentlich riesigen, früher wilden, großen Flüssen. Und das ist jetzt zu beobachten, dass die Bestände da zurückgehen. Und da muss man ganz klar sagen, dass das an der Verschmutzung liegt.
Und, ja, und Bebauung.
Das ist natürlich, und Bebauung. Und das ist natürlich furchtbar, dass quasi diese Deltas eigentlich immer ein Rückzugsort waren für super viele Vogelarten, aber jetzt auf einmal nicht mehr.
Ja, wir waren ja zusammen in Albanien, weißt du noch? Da haben wir doch auch in dem Gebiet, wie hieß das noch, dieses Delta, wo wir gedreht haben?
Vergessen.
Und da war also Albanien, Griechenland, Rumänien, Ukraine, also all diese Teile, also ich sag mal osteuropäische Länder, die du jetzt genannt hast, etc., das sind auch eben alles die Länder, die wo die Küsten und die Bereiche auch bebaut wurden. Und da ist eben genau diese Vögel, oder auch, wir hatten doch auch den Krauspelikan damals, das sind alles Vögel, die da sozusagen auf der Strecke bleiben und dann weiterziehen müssen und sich andere Orte finden müssen, um da zu brüten. In den Niederlanden gab es ihn ja auch, ich glaube, häufiger, und da ist jetzt auch wegen den Pestiziden und wegen der Landwirtschaft eben alles anders. Also das sind auch wieder Vögel, aber wann besprechen wir sie nicht, sind auch alles Vögel, die durch Bebauung und durch Trockenlegung und Landwirtschaft etc. eben auch leiden, ganz klar.
Ja, genau. Wie könnte es auch anders sein? Also der Mensch wird immer häufiger und dringt in immer mehr Gebiete vor, die eigentlich jahrhundertelang nicht angetastet wurden und hat natürlich heute auch mehr Technik, um wie du sagst, in der Landwirtschaft, aber auch in so Delta-Regionen, wo man eigentlich immer wusste, das ist viel zu anstrengend, und jetzt auf einmal geht es auch dort. Das ist dramatisch. Umso schöner, dass es offenbar diesem Vogel gelungen ist, um etwas Positives zu sagen, sich an Orte auszubreiten, wo sie sicher brüten können.
Ja, und dass man diese Orte dann vielleicht auch schützt. Mal, das finde ich auch sehr gut.
Ich muss kurz husten und
jetzt huste mal.
Tut mir leid. So, ich hoffe, jetzt ist es besser.
Ja, alles gut. Haben wir denn, und das ist mir gerade aufgefallen, ich muss mal kurz gucken, weil ich habe sträflich vergessen, den Löffler und seinen Ruf zu suchen. Oh, das müssen wir jetzt machen. Hast du was?
Ja.
Bitte mach das.
Nee, ich habe nichts.
Ach so, hast nichts.
Nee, ich habe nichts. Ich habe auch nur die Information, dass er zu den stummsten Vögeln in unseren Breiten zählt und dass sie tatsächlich keine richtigen, also wirklich anatomisch, keine richtigen Stimmbänder besitzen.
Interessant.
Und dass sie deswegen während der Brutzeit nur heiser grunzen.
Ach man, ich lass mal abspielen, was hier deutsche Vogelstimmen uns gibt, ja?
Ja,
so, bitte. Es geht los. Ach so, hört man nicht, weil es über meine Ohrhörer sind. Noch mal kurz. Ich mache mal aus hier. Jetzt geht's noch mal los. Ja. Also ich musste leider jetzt richtig, richtig lachen gerade, weil ja, das war also der Ruf. Man hört nämlich genau gar nichts von diesem Vogel.
Ja, ja. Naja, vielleicht findest du ja noch einen ein Geräusch, was wir dann wenigstens zu Beginn der Folge abspielen können.
Ja.
Das ist ja Tradition.
Ja, ich guck mal.
Auch sehr wichtig.
Ich guck mal, aber es ist dann eher so ein man hört dann nur dieses Schnabbeln im Wasser. Aber gut, ich werde schon was finden.
Genau. Ich würde gerne noch eine Sache vorlesen, damit das hier auch, apropos Tradition, manchmal haben wir es vergessen und heute dachte ich, jetzt müssen wir mal wieder aus Pareys Vogelbuch vorlesen und dann habe ich den ganzen Tag das Buch gesucht. Ich habe es mal wieder nicht gefunden. Das liegt aber daran, dass ich es einfach echt oft von links nach rechts schleppe, um darin zu lesen. Stattdessen, wenn du erlaubst, ja, und es gerade nicht in deinen Ablauf in deinem Kopf, den ich durcheinander bringe, würde ich aus dem Kosmos Naturführer die Vögel Europas kurz lesen. Mhm. Einfach nochmal, damit wir sozusagen die wissenschaftliche Zusammenfassung dieses Vogels, der übrigens auf Englisch auch so ähnlich heißt, nämlich Spoonbill, haben. Löffler. Platalea leucorrhodia. 80 bis 90 cm, Spannweite 115 bis 130 cm. Unverkennbar, fliegt meistens in Gruppen in einer Linie mit ausgestrecktem Hals und schnellen, flachen Flügelschlägen, die von kurzen Gleitstrecken unterbrochen werden. Jungvögel mit schwarzen Flügelspitzen und rosa Schnabel, Altvögel außerhalb der Brutzeit ohne gelbes Brustband und Nackenschopf. Ziemlich selten und zerstreut an flachen Seen, Flussmündungen und Küstenlagunen. Koloniebrüter im Altschilf, auf Büschen oder Bäumen. Ernährt sich von kleinen Fischen, Insekten, Froschlaich und kleinen Wassertieren, die durch rhythmisch pendelnde Bewegungen des Schnabels aufgewirbelt und erbeutet werden. Einzelvögel und kleine Gruppen erscheinen alljährlich in Deutschland, eventuell aus der isolierten niederländischen Brutpopulation. Und damit nicht alle denken, wir haben eben Quatsch erzählt, dieses Buch ist aus dem Jahr 1990. Mhm. Da war also noch nicht bekannt, ich habe ja recherchiert, die erste Brut war 1995.
Ja.
Genau. Ja. Und noch einmal, bevor jemand, ich habe am Anfang was von Reihern gesagt. Es gibt einen alten Namen, da ist Löffelreiher, aber er gehört tatsächlich zur Familie der Ibisse, also nicht zu den Reihern.
Mhm.
Ja. Mhm. Das ist interessant. Ist mir nämlich gerade noch mal aufgefallen, als da stand, fliegt mit ausgestrecktem Hals. Und das machen ja eigentlich Reiher nicht. Hm. Reiher haben ja den Kopf zwischen den Schultern, während Störche und Kraniche diesen langen Hals haben. Das heißt, da ist auch noch mal ein klares, kann man klar erkennen, das ist kein Reiher, er gehört zu den Ibissen. Mhm. Genau, Punkt.
Punkt aus. Ja, also ich denke, dann könnten wir ja jetzt auch so ein bisschen zur Kultur kommen, oder? Oder sagen wir noch was?
Das können wir.
Gibt es noch was?
Nee, ich habe noch eine Sache, die will ich mit dir kurz ausdiskutieren. Gerne, dürfen alle zuhören. Ich habe überlegt, in der dunklen Jahreszeit, man könnte ab und an mal ein Buch vorstellen.
Ja.
So als neue Kategorie.
Finde ich super.
Ja, ja. Natürlich gerne ein Buch, was irgendwie was mit Vögeln zu tun hat, jetzt kein Kochbuch, aber fände ich auch okay. Wir können ja machen, was wir wollen. Genau, und wir haben ja doch dann beide relativ viele schon zu Hause, viele Vogelbücher, ja, und auch vielleicht Vogelbücher, die ein bisschen anders sind. Und das fände ich eigentlich eine schöne Sache, oder? Hast du da Lust drauf?
Ich bin dabei. Ich habe auch noch einen Vorschlag, aber wir müssen uns jetzt ein bisschen sputen.
Ja, gut.
Ich habe auch noch einen Vorschlag. Ich würde gerne die nächste Folge, was wahrscheinlich unsere Weihnachtsfolge sein wird, die würde ich gerne mal mit Kamera machen und aufnehmen, dass wir uns da sehen. Das fände ich ganz schön.
Okay.
So.
Gehe ich zum Friseur.
Du musst mal zum Friseur und sag mal Stopp. Ich bin nämlich schon mit meinem Händchen hier in unserem Töpfchen.
Genau, okay. Dann fangen wir damit an nächste Woche mit der neuen Kategorie.
Da würde ich mich sehr freuen. Ich liebe Bücher.
Ich mich nämlich auch.
Ja.
Ja, sehr gut. Müssen wir uns gegenseitig erinnern.
Ja.
Also, dann sage ich Stopp.
Ich sag mal Stopp, ja. Ist schon, ich habe genommen. Hier ist es. Der Gelbspötter.
Das ist voll der Sommervogel, aber wir sind da ja offen. Irgendwo ist ja immer Sommer.
Ja, ne? Sommer im Herzen. Es ist Sommer im Herzen. Und was soll man machen? So sieht's nun mal aus. Den haben wir aufgenommen und der ist jetzt da drin. Schon los.
Danke für eure Zuschriften. Ja, der Löffler war auch eine Zuschrift. Genau, da gibt's auch nichts dran zu rütteln. Das machen wir. Und wir können ja mal gucken, ob noch neue dazugekommen sind. Aber der Gelbspötter ist auch ein schöner, kleiner,
und feiner.
Gelber Vogel.
Ja.
Also.
Gut, ich fange mal an. Ich habe ein bisschen geguckt. Du hast es ja eben schon erwähnt. Der Vogel Spoonbill gibt es im Englischen, so heißt er im Englischen. Da gibt es auch viele Bands und es gibt auch schöne Zeichnungen vom Spoonbill. Auch schon was ältere Zeichnungen habe ich auch gefunden, super schön. Aber dazu möchte ich jetzt nicht so viel erzählen, sondern eher zu einer Gruppe, die ich gefunden habe. Es gibt auch einen Song Spoonbill, den habe ich auf unsere Gut zu Vögeln Playlist gepackt. Den habe ich aber nicht ausgewählt, sondern ich habe mir einen Song ausgewählt von Matthew and the Atlas. Ich kannte diese Band nicht, sie kommt aus England und fand das sehr schön. Der Song heißt White Bird, habe ich deswegen auch ausgewählt. Und den würde ich jetzt mal spielen, ist ein Singer-Songwriter. Die gibt es schon seit 2009, aber das Lied kommt aus von Morning Dancer, so heißt das Album von 2019. Also sind schon lange im Geschäft, aber nicht so bekannt. Liegt vielleicht auch daran, dass sie sehr private Themen ansprechen und ich glaube, da ist auch jetzt gar nicht so das Bestreben nach einer Riesenkarriere, sondern eher es ist, ich glaube, aus der Leidenschaft geboren. Genau, also das würde ich jetzt mal abspielen. White Bird, Matthew and the Atlas. Und ich wünsche allen einen wunderschönen Tag. Dir vor allen Dingen, Philipp, ich melde mich nachher nochmal. Und ja, bevor die OP ist, ne, das wollen wir ja hier nochmal besprechen.
Ja, genau, wünscht mir Glück.
Ja.
Genau. Jetzt, ach.
Jetzt.
Naja, gut.
Schluss.
Jetzt wissen es alle.
Jetzt wissen es alle, also, genau.
Es geht bergauf. Oh Gott. Es geht bergauf. Es geht das bergauf. Ist das Wichtigste.
Ja, also bis
ich
später.
Ich wünsche euch allen einen schönen Tag, dir einen schönen Tag. Ich bin gespannt auf den Song und
bis dann.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Sun. Cold is evening when the daylight is done. I know that it's hard to face it. I know that it's not the same. By my side, wings made of ash now, so strange to confide. I know that it's hard to face it. I know that it's not the same. Is there something that I miss beneath the vibe? While the hummingbirds gathered in the dusk, is there something that I missed beneath the viaduct? Am I hanging on the thread? Strange glow in the midnight as the fires dissipate. Maybe you were right. I will create. I know that it's hard to face it. I know that it's not the same. Is there something that I miss beneath the viaduct while the hummingbirds gather? Is there something that I miss beneath the bars?